Ich möchte euch begrüßen mit einem Vers aus Habakuk. Habakuk 3, Vers 2. Und zwar mit einer Übersetzung, die ich ein bisschen abenteuerlich, aber ganz, ganz toll finde. Habt ihr sie doch gefunden? Wahnsinn! Also, wir haben nämlich gedacht, wir haben diese Übersetzung nicht online, aber sie existiert. Habakuk 3, Vers 2 sagt, Herr, von deinen Ruhmestaten habe ich gehört, sie erfüllen mich mit Schrecken und Staunen. Erneuere sie doch jetzt in unserer Zeit, lass uns noch sehen, wie du eingreifst. Auch wenn du zornig bist, hab mit uns Erbarmen. Und die tolle Formulierung in diesem Vers, den wir sonst in den anderen Übersetzungen irgendwie nicht so finden, ist, erneuere sie doch jetzt in unserer Zeit. Lass uns noch sehen, wie du. Und wenn wir über das Wort Gottes sprechen, wenn wir über die großen Taten Gottes reden, dann ist unser Wunsch, dass wir sagen, Herr, tu es nochmal. Komm und erneuere das. Erneuere deinen Segen, den du für uns hast. Erneuere das, was du in der geistlichen Welt für uns bewirkt hast. Und ich möchte euch gerne dazu eine kleine Geschichte vorlesen. Im Jahr 1940 führte Professor J. Edwin Orr von der Wheaton University eine Gruppe von Theologiestudenten nach England, wo sie die Stätten großer Erweckungen besuchten. Eine ihrer Stationen war das Epworth-Pfarrhaus. Das Pfarrhaus, das heute als methodistisches Museum dient, war früher das Haus von John Wesley, dem berühmten Reformator, der in dem 17. Jahrhundert eine Welle der geistlichen Erneuerung anführte und die methodistische Bewegung gründete. Als Mann des Gebets setzte sich Wesley dafür ein, dass die Erweckung über England hinwegfegte und auf Amerika übergriff. Dr. Orr wies auf zwei abgenutzte Stellen auf dem Teppich neben Wesleys Bett hin, wo der Mann jeden Tag stundenlang im Gebet kniete und um Erweckung flehte. Und wie uns die Geschichte lehrt, geschah genau das. Der Himmel brach herein und die Erweckung brach aus. Als die Tour zu Ende war, stiegen die Studenten in den Bus. Nachdem er sie gezählt hatte, bemerkte Orr, dass einer fehlte. Er kehrte zum Haus zurück und fand den verlorenen Studenten schließlich in John Wesleys Schlafzimmer. Kniend auf den abgenutzten Abdrücken, auf denen Wesley inbrünstig um Erweckung gebetet hatte. Der Student flehte wiederholt, tu es noch einmal, Herr, tu es noch einmal. Und würdest du es noch einmal mit mir tun? Orr legte seine Hand auf die Schulter des jungen Mannes und sagte, Entschuldigung, bitte, es geht nicht anders. Sohn, es ist Zeit zu gehen, alle sind schon im Bus. Der Schüler erhob sich langsam. Dann schloss sich dieser junge Mann, Billy Graham, dem Rest seiner Klasse an und durch ihn tat Gott es wieder. Hey, Gott tut Dinge wieder. Ja. Gott tut Dinge wieder, wenn wir um darum beten. Gott wiederholt Sachen. Ich möchte heute Morgen über denjenigen sprechen, der der Grund für diese Wiederholung ist. Unseren guten Freund, den Heiligen Geist. Ich glaube, dass wir als Gemeinde in eine Zeit hineingehen, wo wir mehr das Wirken des Heiligen Geistes in verschiedensten Formen unter uns erleben werden und wir werden in diese Richtung gehen. Ja? Wie der englische Sprachgebrauch sagt, press in, press in. Ja? Wir werden dahinter herrennen, weil ich glaube, das ist der Wink des Herrn. Und ich denke, wir müssen dem folgen. Also, der Heilige Geist und ich, oder der Heilige Geist und du, Römer 8, die Verse 15 und 16. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, damit wir nicht irgendwelche Ideen mit uns rumschleppen. Ja, meine Ideen bewirken in deinem Herzen keinen Glauben, sondern Dinge, die in deinem Herzen Glauben bewirken, ist das Wort Gottes. Ja, und deshalb müssen wir immer wieder ins Wort Gottes gehen, um unsere Fragen und unsere Zweifel einfach zu beantworten oder auch zu sagen, okay, Herr, ich habe das jetzt zum ersten Mal gecheckt, ich habe das zum ersten Mal verstanden. Ja, und du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens und ich bitte dich darum, dass du den Glauben in meinem Herzen stark machst. Also Römer 8, Verse 15 und 16. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Seit dem Tag, an dem du dich bekehrt hast, hast du den Heiligen Geist in dir. Ja? Okay? Also, wir gehen nachher über, dass ich über das zweite Thema spreche, das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Aber an dem Tag, an dem du dich bekehrt hast, hast du den Heiligen Geist bekommen. Okay? Das ist ja oft so ein Diskussionspunkt, der dann von nicht-charismatischen Gemeinden an charismatischen Gemeinden weitergereicht wird. Willst du damit sagen, etwa, dass ich den Heiligen Geist nicht habe? Und das möchte ich damit nicht sagen, weil es das Wort Gottes nicht sagt. Sondern das Wort Gottes sagt, dass du den Heiligen Geist hast und dadurch merkst, dass du Kind Gottes bist. Der Geist Gottes, er bezeugt dir deine Errettung. Der Geist Gottes kommt, wie Jesus gesagt hat, damit wir nicht als Waisen zurückgelassen werden. Du hast ihn, der Heilige Geist. Er möchte dir sowohl Vater als auch Mutter sein und das geben, was dir deine körperlichen Eltern zum Beispiel nicht gegeben haben. Der Heilige Geist kann Dinge in dir gesund machen, er kann Dinge ersetzen. Er kommt, damit du kein Waise bist. Er möchte Vater und Mutter sein. Ja, wie geht das Mutter sein, weiß ich nicht, aber steht da. Okay, sonst wärst du nämlich halbweise. Der Heilige Geist, er kommt, um dich zu trösten. Und wir brauchen alle Trost. Wie ich es mal in einer Predigt vor ein paar Wochen gesagt habe, nur weil es deinem Nachbarn noch schlechter geht als dir, tröstet es dich nicht. Ja? Wenn dir ein Bein fehlt, dann tröstet es dich nicht, dass dein Nachbar beide Beine weg hat. Ja? Ja, versteht ihr? Hey, du brauchst Trost. Du brauchst Trost. Und dafür haben wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er überführt dich der Sünde. Ja, weitermachen, Thomas. Aber der Heilige Geist, er redet zu uns. Er sagt uns Dinge. Ja, es können Tatsünden sein, wo er sagt, ich möchte nicht, dass du das tust. Und er sagt es auf eine sehr nette und ruhige und friedliche Art. Der Heilige Geist, er redet friedlich zu uns. Er ist nicht der Baseballschläger Gottes. Und wenn der Heilige Geist zu uns redet, dann ist es wichtig, dass wir darauf reagieren. Er beführt uns über Sünde, über Tatsünden. Oder wenn wir langjährige Christen sind, dann denken wir, ja, die Tatsünden haben wir so einigermaßen im Griff. Aber der Heilige Geist, er möchte uns über Haltungssünden überführen. Dass er zum plötzlich zum Beispiel, ja, okay, ich bekenne meine Sünde. Eines Tages betete ich für mein Fußballteam. Es braucht sowieso gerade viel Gebet im Moment. Ja, ich betete für mein Fußballteam und ein gutes Ergebnis. Und Gott sagte zu mir, ich hatte den Eindruck, dass Gott zu mir sprach, er sagte, ja, für dein Fußballteam betest, aber für deinen Nachbarn nicht. Und ich dachte, ouch. Und seitdem bete ich nicht mehr für mein Fußballteam. Aber für meinen Nachbarn. Und ihr seht, dass ich für mein Team nicht mehr bete. Es ist auf den zweiten Tabellenplatz abgestürzt. Also, der Heilige Geist, er überführt uns über Haltungssünden. Und er zeigt uns und sagt, ey, du liebst die Menschen gar nicht. Ja, du brauchst mich. Die Liebe Gottes ist in dein Herz ausgegossen durch mich und das brauchst du, damit du deinen Nächsten lieben kannst. Und dann merken wir erstmal so die Dimension unseres Problems und verstehen, oh wow, ich brauche dich, Heiliger Geist. Der Heilige Geist, der wird uns alles lehren, also kann ich mich jetzt hinsetzen. Ne? Die Bibel sagt, wenn der Geist Gottes kommt, sagt Jesus, er wird euch alles lehren. Der Heilige Geist, er lehrt uns Dinge. Der Heilige Geist, er offenbart uns Dinge. Er schenkt uns die Frucht des Geistes und er schenkt uns auch die Gaben des Geistes. Also, wenn du dich bekehrst, empfängst du den Heiligen Geist, richtig? Jesus nach der Auferstehung hauchte seine Jünger an und sagte, hey, empfangt meinen Geist. Und ich denke, das war so der Moment ihrer Wiedergeburt. Ja? Er hauchte sie an. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Schritt. Wir sprechen also niemandem, keinem einzigen Christen auf dieser ganzen Welt, egal in welcher Kirche er ist, wenn er Jesus aufgenommen hat, gehen wir davon aus, dass er den Heiligen Geist hat. Okay? Aber wir lassen uns vom Wort Gottes herausfordern und gehen in Matthäus 3, Vers 11. Da steht, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Nehmen wir mal den nächsten noch dazu, bitte. Apostelgeschichte, Vers 1 und 5. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Die Bibel kennt also ganz klar den Begriff von zwei Taufen. Ja? Wassertaufe und Geistestaufe. Steht da im Wort. Amen? Haben wir gerade gelesen, richtig? Ja, was ist das Wort Gottes für uns? Die Wahrheit, unser Vorderrad, das sagt, wo es lang geht. Ja, und das, was ich fühle, ist mein Hinterrad. Ja, das ist auch da, aber es sagt mir nicht, wo es lang geht. So, das Wort Gottes redet darüber und deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und wenn du sagst, das passt mir nicht, dann musst du überlegen, ob du dich anpassen musst. Ja? Wir sind nicht eine Gemeinde, die das Wort Gottes anpassen möchte an uns, sondern wir glauben, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist und wir uns ans Wort Gottes anpassen sollen. Also die Bibel redet von zwei Taufen. Erstens Wassertaufe. Haben wir normalerweise kein Problem mit. Ne? Wir glauben an die Glaubenstaufe, in der Menschen sich bewusst dazu entscheiden, Jesus nachzufolgen und sich taufen zu lassen. So, und darüber hinaus sagt die Bibel, es gibt auch die Geistestaufe. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. So, und wenn wir jetzt ins Griechische gehen, ne, das ist immer so die Angeberpose des Pastors. Ne? Wenn wir jetzt mal ins Griechische gucken und so. Ne? Also, im Griechischen gibt es nicht diese Präposition mit. Ja, er wird euch nicht mit Wasser taufen. Ping, ping, ping. Ja, sondern da steht eine Präposition, die sagt, er wird euch in Wasser taufen und er wird euch in den Heiligen Geist taufen. Ja, nicht mit, sondern in. Okay? Kommt natürlich in der deutschen Übersetzung nicht so ganz schick rüber. Aber es geht um in den Heiligen Geist getauft werden und in Wasser hineingetauft zu werden. Ja? Es geht um eine Erfahrung, um eine Taufe. Wir hatten gestern ja das Treffen, das Lisa angesprochen hat, mit meinem ehemaligen Missionsdirektor Brad. Er war auch früher mein Pastor. Und Menschen durften aufstehen und sagen, was das Wichtigste war, was sie mit Brad verbinden. Ja? Und viele haben gesagt, ja, ich verbinde mit dir dein herzhaftes Lachen. Brad hatte die Angewohnheit, er erzählte amerikanische Witze im deutschen Gottesdienst und dann fing er an zu lachen und seine Lache war so ansteckend, dass alle lachten und ich denke, er hat längere Zeit gebraucht, bis er verstanden hat, dass die Deutschen über seine Lache lachten und nicht über seine Witze, weil die einfach irgendwie komisch waren für uns. Ne? So, ich habe es mal probiert, deutsche Witze in Brasilien zu erzählen, das ist so ähnlich. Ne? Also auch dumme Erfahrung. Nur hat da keiner herzhaft gelacht anschließend. So. Und wenn ich das Mikrofon in die Hand gekriegt hätte und ich gebeten worden wäre zu sagen, was war das Wichtigste in deinem Leben, Thomas, was du mit Brad verbindest? Ja, und ich habe den Mann einige Jahrzehnte erlebt. Dann würde ich sagen, das Wichtigste, was Brad mir vermittelt hat, war, als ich ungefähr 14 Jahre alt war und ich nach vorne gegangen bin und er für mich gebetet hat, dass ich die Geistestaufe empfange. Bah! Ja! Das war das Wichtigste in meinem Leben nach meiner Bekehrung. Ja, und das ist das, was mich die nächsten Jahrzehnte geprägt hat. Aber das ist das, wo ich sage, wow! Hey Mann, der Typ ist aus Amerika mit seiner schottischen Frau nach Deutschland gekommen. Ja, sie wohnten in Reeshaldern, hatten eine Phase, wo sie keine Waschmaschine hatten mit 3 Kindern. Sie hatten eine Phase, wo sie kein Öl hatten, um zu heizen. Ja, und all das, um hier in Wesern eine charismatische Gemeinde aufzumachen. Ja, um zu sagen, hey Leute, es gibt A, Jesus und es gibt B, den Heiligen Geist. Und das ist das Größte, was ich mit Brad verbinde. Ich weiß, wo es war. Es war vorne links im Gottesdienstraum vor dem schwarzen Klavier. Im Obergeschoss von irgendeinem komischen Bau gegenüber vom Willibrordi-Dom. Da hat er mir die Hände aufgelegt und ich weinte und ich weinte und ich weinte. Und Monate später fing ich an, in Sprachen zu beten und der Heilige Geist erfloss durch mich heraus und es war der Hammer. Und es ist bis heute der Hammer. Und das ist das Größte, was ich erlebt habe. Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Kann ich Kind Gottes sein, ohne diese Taufe im Heiligen Geist zu erleben? Ja, ganz klar. Brauchen wir gar nicht drüber zu streiten. Aber es gibt jetzt Gemeinden, die sagen, sowohl das Empfangen des Heiligen Geistes als auch die Taufe im Heiligen Geist sind ein einziges Element. Es ist ein Vorgang. Okay? Das glauben wir nicht. Das kann so sein, aber das muss so nicht sein. Ja? Jackie Pullinger ging nach Hongkong als junge, ledige Frau, völlig irrsinnig, und arbeitete unter Drogensüchtigen. Ja? Sie machte die Erfahrung, dass Drogensüchtige sich bekehrten, sie denen im nächsten Moment die Hände auflegte, die Drogensüchtigen 20, 30 Minuten anfingen, in Sprachen zu beten, die Gott ihnen eingab, und anschließend frei waren, ohne Cold Turkey. Die waren einfach frei. Ja? Also es kann passieren, ja, dass du dich bekehrst und sofort, boom, kommt die Taufe des Heiligen Geistes über dich. Kann sein, muss aber nicht. Apostelgeschichte 19, die Verse 1 und 6, ich möchte dir den biblischen Beweis dafür geben, damit du Glauben entwickeln kannst, dass das so sein kann. Amen, Waldemar. Slava Bogu. Oh, wir sind so dankbar für unsere Übersetzer. Amen. Wen haben wir denn in der portugiesischen Kabine? Natascha. Hey, darf das nicht vergessen. Unsere Lüfter sind weg, ja? Merkt ihr das? Wir möchten an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Philipp danken und seiner Firma. Die haben uns die Teile gespendet, okay? Die kosten richtig gut Geld, die Teile. Und wir hatten das Vorrecht, die Teile haben zu dürfen. Und wir haben sie immer noch und konnten uns während der Corona-Zeit so rechtlich korrekt treffen. Ja, es war ein Riesensegen für uns. Danke, Philipp. Also, zurück zu Apostelgeschichte 19, den Versen 1 bis 6. Geistestaufe als Christ, ja oder nein? Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Ja, soweit der Text. Entschuldigung. So, ich habe ja schon gerade betont, Paulus, er trifft eine Gruppe von Jüngern. Ich habe mal vor ein paar Monaten darüber gepredigt, dass wir gar keine Christen sind, ne? Sondern wir sind eigentlich berufen, Jünger zu sein. Weil die Jünger hießen Jünger und später haben die Leute erfunden und gesagt, ja, das sind Christen, ne? Kleine Christusse. Aber die waren zuerst Jünger. Und wenn du dich bekehrst, dann bist du zuerst einfach mal ein Jünger. Und wenn du glaubst, du kannst Christ sein, ohne Jünger Jesu zu sein, das heißt, dass du anfängst, dein Leben so auszurichten, wie der Meister das dir vorgelebt hat, dann hast du einen logischen Fehler in deinem Christsein. Du bist dazu berufen, Jünger zu sein. Also Paulus trifft diese Gruppe von Jüngern. Das heißt, die waren Christen, wie wir heute sagen würden, bekehrte Leute. Ja, er redet nicht zu ihnen und spricht ihnen ihre Bekehrung ab. Ja, sondern er sagt, ey Leute, super, was ihr hier lebt. Ihr seid ja Jünger, ich sehe das, ihr habt meine Aufmerksamkeit erregt. Aber wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Heiligen Geist? Sondern sagen die, nee, haben wir noch nie von gehört. Und dann geht er zu ihnen, legt ihnen die Hände auf, sie empfangen den Heiligen Geist und als sichtbares Zeichen der Taufe des Heiligen Geistes fangen die an, in neuen Sprachen zu reden. Das ist das Erkenntniszeichen im Neuen Testament, dass Menschen die Geistestaufe empfangen. So, können Menschen die Geistestaufe empfangen, ohne in Sprachen zu beten? Ja, ich glaube ja. Ja, aber im Neuen Testament wird es einfach mal so angeführt. Es ist halt so. Gefällt's dir, gefällt's mir oder nicht, ist egal, steht so im Wort Gottes. Ja? Er legte ihnen die Hände auf, sie empfingen den Heiligen Geist, fingen an, in neuen Sprachen zu beten. Ja? Glossolali, sagt der Fachmensch dazu. Das war fast gegendert. Also, wir sagen dazu Glossolali. Ja, die Menschen fingen an, in neuen Sprachen zu beten. Ja, ich habe das erlebt. 600 bis 800 Millionen Menschen auf diesem Planeten haben das auch erlebt. Der Geist Gottes, dass wir den bekommen, ist bei unserer Wiedergeburt eine Automatik. Aber wir können an diesem Text sehen, dass die Geistestaufe keine Automatik ist. Sondern die Geistestaufe ist etwas, was wir haben sollen, möchtest. Oder? Ah, schwieriges Konstrukt. Ja, also du musst dich danach ausstrecken, auf gut Deutsch, Ausrufezeichen. Ja, du musst es haben wollen. Normalerweise passiert es nicht automatisch. Ja, es gibt auch Menschen, da funktioniert, da passiert das einfach automatisch. Ne? Aber so der Große, ne, wer von uns hier betet in Sprachen? Ja, wer hat sich danach ausgestreckt? Bei wem ist es automatisch passiert? Ja, es gibt auch Automatiker unter uns. Sehr gut. Ja. Aber der normale Weg ist, dass du irgendwann davon hörst und sagst, okay, das will ich. Das will ich. Du musst dich dafür entscheiden. Paulus, wie ich schon gesagt habe, er bestreitet in keinster Weise das Christsein dieser Menschen. Und spannend, Paulus dient ihnen zuerst mit der Glaubenstaufe und anschließend mit der Geistestaufe. Ja? Muss das so sein? Nein, das muss nicht so sein. Ich habe auch erst die Geistestaufe erlebt und bin dann am 27. Dezember im Auesee von Brad Thurston getauft worden.
Mann, Thomas, mach schnell, komm rein, das Wasser ist zu kalt.
Ja, das waren seine Worte. Nur ich hatte Glück vorher, dass ein Engel mich an der Schulter berührte. Das war tatsächlich so. Ich drehte mich um und guckte, wer da steht, weil ich dachte, es ist jemand, der mir die Hand auflegt zum Segnen. Da stand aber keiner und von dieser Hand floss eine totale Wärme durch meinen Körper. Ich bin ins Wasser rein und wieder raus und habe nichts vom Wasser gespürt. Nur Brad. Ne? Also, vielleicht hätte er mehr Glauben haben sollen. Kleiner, großer Spaß, okay? Aber das war wirklich mein Erlebnis. Zuerst die Geistestaufe und dann die Wassertaufe. Lukas 11, die Verse 9 bis 13, sagen, darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet, oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Denn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Wenn du den Heiligen Geist haben möchtest, dann musst du den Vater darum bitten. Wenn du nicht bittest, kriegst du normalerweise nichts. Du musst ihn darum bitten. Und in dem Moment, in dem du den Vater um den Heiligen Geist bittest, brauchst du keine Angst zu haben. Ja, und ich habe davor, vor zwei Wochen ein bisschen darüber gesprochen, ja, dass ich glaube, dass wir Angst haben können vor der übernatürlichen Gegenwart Gottes, dass wir Angst haben, dass der Vater sich uns naht. Ja, dass wir Angst haben können, dass plötzlich der Heilige Geist irgendwas mit uns macht, was wir nicht wollen. Ja? So, ne? Der Heilige Geist kommt über mich und plötzlich fange ich an der Kasse von Aldi zu zittern und irgendwas zu machen. Ja? Nein. Ja? Das passiert auch normalerweise nicht. Ja, weil wir gelernt haben, dass der Geist dem Propheten untertan ist. Ja, und der Heilige Geist, wo ich gesagt habe, das ist der Geist, der die Welt erschaffen hat. Das ist derjenige, der über die ganze Welt geflutet ist am Anfang der Schöpfung. Der Geist Gottes ist derjenige, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und gleichzeitig kommt der Heilige Geist in dich hinein und du entscheidest mit deinem inneren An- und Ausknopf, ob du jetzt in Sprachen beten willst oder nicht. Und der Heilige Geist sagt, ja, ich mache das so, wie du das willst. Ja, ich kann jetzt ganz laut hier in Sprachen schreien. Ja? Dann macht der Heilige Geist mit. Ob das sinnvoll ist, ist jetzt mal von meiner Seite aus eine andere Frage. Ich kann auch ganz leise in Sprachen beten. Macht der Heilige Geist auch mit. Ich kann auch sagen, dummerweise, ich bete gar nicht mehr in Sprachen. Dann macht der Heilige Geist auch mit. Ja? Also wir brauchen vor dem Heiligen Geist keine Angst zu haben, weil so wie wir gerne sagen, der Heilige Geist ist echt ein Gentleman. Ja? Der macht es echt. Der ordnet sich dir unter. Ja? Das ist so heftig. Ja? Dass Gott, und wir haben über die Dreieinigkeit Gottes gehört, ja? Der Heilige Geist ist Gott und er kommt und sagt, ich mache das, was du willst. Also ich lass mich von dir reglementieren. So in deinem persönlichen Leben, nicht im Weltgeschehen, aber in deinem eigenen persönlichen Leben. Ja? Du, an, aus. Ja, dann redet der Herr zu mir prophetisch. Ja, und? Dann? Ja, dann muss ich irgendwie so komische Sachen machen. Nee, du musst erstmal gar nichts machen. Ja, du bist eingeladen, vom Herrn an seiner Arbeit teilzuhaben. Ja, und außerdem ist der Geist dem Propheten untertan. Wir brauchen vor dem Wirken des Heiligen Geistes keine Angst zu haben. Du brauchst dich nicht dazu vorzufürchten, dass irgendwas passiert, was du nicht willst. Erste Thessalonicher 5, Vers 19 sagt, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Ja, neue Genfer Übersetzung, auch ein bisschen abenteuerlich im Vergleich zu den anderen. Nein, die nächste Stelle wird noch abenteuerlicher. Aber legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Warum sagt Paulus das zu den Thessalonichern? Warum? Warum sagt er das? Legt dem Heiligen Geist in seinem Wirken nichts in den Weg. Invertierte Logik, ne? Dreht es mal um. Er sagt das, weil du dem Wirken des Heiligen Geistes Dinge in den Weg legen kannst. Du kannst es und er akzeptiert es. Sagt, okay. Ja? Das ist die invertierte Logik. Er sagt das, weil das möglich ist, sonst bräuchte er es nicht zu sagen. Ja? Fall nicht hier vom Dach runter, sage ich dir nur, weil du vom Dach runterfallen kannst, sonst wäre es ja Blödsinn, dir das zu sagen. Leg dem Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben nichts in den Weg, weil du das kannst. Und wir haben über Apostelgeschichte 3 gesprochen, die Verse 19 und 20, wo es darum geht, dass Petrus sagt, nach der Heilung des Gelähmten an der Pforte des Tempels, tut Buße, also kehrt um, ja? Dafür musst du dich nicht hinknien und heulen und dich kasteien, sondern du musst innerlich einfach mal umkehren und Dinge anders machen. Tut Buße und es kommen gnädige Zeiten vom Angesicht des Herrn für euch, ja, dieser Kairos-Moment. Tut Buße, kehrt um. Und vielleicht ist es für uns an der Zeit, dass wir sagen, Heiliger Geist, wir kehren innerlich einfach mal um. Ja, und wir bitten dich um Vergebung, guter Geist Gottes, dass wir dich so wenig beachtet haben. Ja, und wir bitten dich um Vergebung, dass wir uns nicht nach deiner Kraft ausgestreckt haben. Und ich bitte um Vergebung, Heiliger Geist, dass ich nicht jeden Tag das Gebet spreche, komm und fülle mich, Heiliger Geist. Komm und fülle mich, Heiliger Geist. Das ist das Gebet, womit ich eigentlich aufstehen muss. Komm und fülle mich, Heiliger Geist. Ich war jahrelang in einer Kultur, in einer Gemeinde, wo wir ganz starkes Wirken des Heiligen Geistes hatten. Ja, und es ging richtig die Post ab. Ja, damit können die Brasilianer umgehen, habe ich so den Eindruck. Ne? Je lauter, desto besser. Ne? So. Ja, wir total laut in Sprachen geschrien. Und da werden die Leute umgepustet. Und da fliegen die Leute in die Ecke und stehen auf und fliegen in die andere Ecke und liegen auf dem Boden und lachen. Und liegen auf dem Boden und weinen. Und ich habe schon Monate auf dem Boden verbracht, ich persönlich, und habe geweint vor Gott. Auch in Deutschland schon, in der deutschen Kultur. Ja, und ich habe geheult und ich habe Dinge abgegeben vor dem Herrn. Und meine Freunde haben neben mir geheult und dann musste ich total laut anfangen zu lachen. Und es hat überhaupt niemanden gestört. Und mich am allerwenigsten. Und ich fühlte mich dadurch nicht beschämt. Ich fühlte mich einfach nur gut, weil ich endlich die übernatürliche Gegenwart Gottes endlich erlebt habe. Ja? Mann, Gott ist erfahrbar. Wir wollen keine Religion. No religion. Relation, sagt der Engländer dazu. Leider haben wir dieses RR-Spiel nicht. Es geht nicht um Religion, es geht um Beziehung. Und der Papa möchte dir nahe sein durch den Heiligen Geist. Und dein Bruder Jesus möchte dir nahe sein durch den Heiligen Geist. Und er möchte dir nahe sein und er möchte, dass du gesund bist. An Leib, Seele und Geist. Und er möchte, dass du aufhörst, nachts Albträume zu haben. Der möchte, dass das aufhört. Und er möchte, dass du nicht mehr seelisch krank bist. Das möchte der. Und er möchte, dass die Freude am Herrn deine Stärke ist, weil es deinem Wort Gottes steht. Das möchte der. Und er möchte dir begegnen. Und alles, was wir tun, ist, dass wir nicht sagen, komm, Heiliger Geist, und fülle mich, weil da vielleicht was Komisches passiert. Und ich verspreche dir, da passiert nichts Komisches. Wenn du dich nach dem Geist Gottes ausstreckst, geht es nicht darum, welche Manifestation du zeigst, okay? Wir suchen nicht Manifestationen, sondern wir strecken uns aus nach der übernatürlichen Gegenwart Gottes. Und weil Gott übernatürlich ist, passieren übernatürliche Dinge in seiner Gegenwart. Ja? Wir müssen da mal von unserem natürlichen Christsein ein bisschen wegkommen. Ja, brauchst du mehr Geld, musst du mehr arbeiten. Nein, mehr als arbeiten kannst du nicht, aber du kannst den Herrn darum bitten, dass er dich versorgt übernatürlich. Okay? Wenn du mit Sünde in deinem Leben kämpfst, dann ist es an der Zeit zu sagen, okay, ich schaffe das von mir aus nicht, weil ich nicht dazu berufen bin, die Sünde zu besiegen, sondern Jesus hat die Sünde besiegt in meinem Leben, Jesus hat die Sucht in meinem Leben besiegt, Jesus hat falsche Ausrichtungen in meinem Leben besiegt und deshalb komm, Heiliger Geist, bitte, mach mich so richtig voll, ja, damit ich Veränderung und Erlösung erfahre. Warum stehen wir nicht jeden Morgen auf? Sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich so sehr. Du bist so toll. Ja, du kommst mit deiner Kraft und füllst uns aus. Du kommst mit der Gegenwart des Vaters und schützt mich. Du gießt deine Liebe neu in mein Herz aus. Ich brauche das. Guten Morgen, Heiliger Geist. Ja, und ob jetzt alles, was Menschen in der Gegenwart des Herrn produzieren, ob das alles toll ist oder nicht, da brauchen wir uns keine Gedanken drüber zu machen. Okay, wir sind dazu nicht berufen. Ja? Ich war bei so einem Typen, das war ein Sakkoschmeißer. Kennt ihr die Sakkoschmeißer des Herrn? Ja? Die ziehen ihr Sakko aus und dann schmeißen die das auf Leute und dann pff, fliegen die im Heiligen Geist auf den Boden. Ja? den habe ich erlebt, den Typen. Das war der Hammer. Und dann kannst du sagen, ey, total blöd, warum schmeißt er denn sein Sakko? Ja, total affig. Ne? Und ich sage, ey, das ist mir total egal. Ja, weil ich habe das Sakko abgekriegt und ich weiß, was passiert ist. Ja. Ja. Ja, musste der das so machen? Ja, weiß ich nicht. Ja? Muss Benny hin eine affige Frisur haben? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ja, wirklich. Ja, muss der irgendwie so komische... Ja, muss der das? Nein, weiß ich nicht, aber Gott gibt ihm alle Freiheit dazu. Aber die Frage ist doch, was ist die Gegenwart Gottes? Mein Bruder war bei Benny hin. Hat gesagt, er hat nie in seinem Leben eine stärkere Gegenwart Gottes erlebt als bei dem Mann. Und darauf kommt es doch an, dass du Gott begegnest. Ich glaube nicht an Benny hin. Ich glaube nicht an Claudio Fredson, der Argentinier, der uns damals in Berlin besucht hat mit dem Sakko. Ja? Ich glaube nicht an Rodney Howard Brown, ja, der Leute auf den Fuß tritt und sagt, wenn ich Benny hin wäre, würde ich jetzt den umpusten oder was, aber ich bin Rodney Howard Brown und betet, dass die voll werden mit dem Heiligen Geist, indem er auf die Leute drauftritt. Das ist mir egal. Und ich wette mit dir um 100 Euro, dass das der Person, die gerade Gebet empfängt, auch total egal ist. Und ich habe letzte Woche oder ja kurz gesprochen über Michal, Sauls Tochter. Ja, David, er tanzt wie der Irre in der Gegenwart des Herrn. Wir erinnern uns daran, zwei Priester sind gerade in der Gegenwart des Herrn gestorben. Okay, das war ein ganz heiliger Moment. David holt die Bundeslade nach Jerusalem zurück aus dem Haus von Obed-Edom. Er tanzt unter der Kraft des Herrn vor dem Herrn und macht sich voll zum Affen. Ja? Menschlich betrachtet. Und Michal, seine Frau, guckt aus dem Fenster und sagt, quack. Falsch. Unfruchtbar bis an ihr Lebensende. Warum auch immer. Und wir wollen als Christen fruchtbar sein. Und ich glaube, dass die Gegenwart Gottes, dass die Taufe des Heiligen Geistes nicht dafür da ist, dass du manifestierst. Ja? Ich habe alles manifestiert, was du dir vorstellen kannst, okay? Ich bin da ein großer Freund von. Ja? Wirklich. Aber das ist nicht das Ziel. Ja? Sondern das Ziel ist, dass Jesus sagt, geht hin nach Jerusalem und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet Zeugen sein für mich bis an das Ende der Welt. Amen. Darum ist der Heilige Geist gekommen. Nicht, dass du da gehst und ist super. Das ist genial. Ha, wenn dich die Freude des Herrn packt und du fängst an zu lachen und zu lachen und zu lachen und zu lachen, bis du denkst, gleich platzt mir die Birne weg. Oh, das ist toll. Ah, das ist Wahnsinn. Ich hatte einen Freund, der hatte mal in seiner Vergangenheit so ein klitzekleines Drogenproblem. Der sagte, oh, der Heilige Geist ist echt besser als Droge. Hey, die Gegenwart Gottes für dich ist größer als alles, was du hier auf dieser Welt erleben kannst. Ja? Ich bin Zeuge davon. Ich stehe hier, weil der Heilige Geist mich verändert hat und weiterhin verändern darf und muss. Aber ich stehe hier, weil der Heilige Geist mich verändert hat. Ich weiß nicht, wo ich sonst wäre. Ich erinnere mich an den Abschluss meiner Bibelschule. Wir machten ein Camp, so eine Wochenendfreizeit, so eine Freizeit, Abschlussfahrt. Und wir beteten und wir sollten sagen, was wir machen wollten und so weiter. Und dann kam ich an die Reihe und ich sagte, was ich machen wollte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Es war bestimmt irgendwas Komisches. Und der Pastor sagte, so, jetzt beten wir für Thomas. Und ich stand da vor ihm, der stand da, ich stand hier. Und dann sagte er, so, jetzt beten wir alle zusammen für Thomas, dass die Liebe Gottes über ihn kommt. Ich glaube, der hat es ganz schnell verstanden, dass ich da ganz großen Nachholbedarf habe. Und ich stand da und dann fing das an, mich hin und her zu shaken, ja, die Kraft Gottes. Und dann macht er das, boom, boom. Und ich flog wirklich nach hinten, mit den Armen nach hinten. Und so lag ich da ein paar Stunden am Boden. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Und ich fing an zu heulen, ja, weil der große himmlische Chirurg an mein Herz ging. Und das weiß ich, das war der Tag, an dem der Herr das Herz aus Stein aus mir rausgenommen hat und mir ein Herz aus Fleisch gegeben hat. Ja. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er kommt, um uns gesund zu machen. Und meine Leute aus der Bibelschule, die haben gedacht, er steht gar nicht wieder auf. Ich heulte und heulte und dann lag ich da völlig platt. Die gingen nach oben, holten mein Bettzeug und packten mich da in Kopfkissen und Oberbett ein, weil die dachten, der steht heute noch nicht mehr auf. Ich habe es dann geschafft. Ja? Aber der Heilige Geist ist genial. Wir brauchen vor ihm keine Angst zu haben. Wir müssen uns nach ihm ausstrecken, weil er uns helfen möchte. Weil er uns gesund machen möchte. Weil er diese Schmerzen, die wir in uns tragen, heilen möchte. Weil er uns Frieden schenken möchte, wo wir Unfrieden haben. Weil er mit der Ehre Gottes über unser Leben kommen möchte, wo wir Scham in der Gesellschaft erlebt haben, wo wir beschämt worden sind. Mann, Scham geht nur aus deinem Leben raus, wenn die Ehre Gottes hineinkommt. Und Gott wird dich nie beschämen. Und ich wiederhole das, mir ist es total egal, ob du zitterst, ob du umfällst, ob du stehen bleibst, ob du wie eine deutsche Eiche da stehst und sagst, mich weht nichts um und du schmeißt mich nicht um. Fass mich nicht an, Thomas, ich kenne deine Tricks. Ja, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass du unserem übernatürlichen Gott begegnest, der sagt, bittet mich um meinen Geist und ich werde euch geben. Zweite Timotheus 3, Vers 5, und damit komme ich zum Ende. Das ist keine Lüge des Pastors. 2. Timotheus 3, Vers 5, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, so, das ist auch NGÜ, das findest du so auch nicht in anderen Übersetzungen, ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie uns nicht anlügen. Aber sie, das hat so einen ganz tollen Sinn. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollten sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Ja, und es geht mir jetzt gar nicht darum, dass du dich von irgendjemandem fernhältst, okay? Sondern der Satz vorher. Aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, ja? Von der wollen sie nichts wissen, wir aber. Hey, Christusgemeinde Wesel, die will davon was wissen. Wir wollen davon was wissen. Heiliger Geist, wir wollen was davon. Heiliger Geist, wir wollen von dieser Portion, die du für uns hast. Und Heiliger Geist, wenn wir schon Dinge in dieser Gemeinde haben, bitte ich dich darum, dass du uns die doppelte Salbung gibst von dem, von deiner Gegenwart, die du uns schon hast schmecken lassen. Und du bist hier herzlich willkommen, guter Geist Gottes, und wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen dich als Person, dass du kommst und uns berührst. Und dass du uns stärkst und uns hilfst, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, ein heiliges Leben vor dem Herrn. Darum bitten wir dich.